Ja, so wollen wir heute Abend zusammen auf diesen Jesus schauen, der auf dem Thron sitzt, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden und der heute Abend hier ist. Das hat mich bewegt heute. Ich war heute Nachmittag noch was im Gebet und hatte Offenbarung 1 gelesen, wo Jesus als dieser verherrlichte König der Herrlichkeit beschrieben wird, mit Augen wie Feuer, mit Füßen glänzend wie Erz, passt ja zu Eisenhüttenstadt. Und da heißt es von ihm, er ist in der Mitte der goldenen Kronleuchter. Und später heißt es, wird erklärt, was diese goldenen Kronleuchter sind. Das sind die sieben Gemeinden der Offenbarung. Und genauso dachte ich, genauso ist er in der Mitte von uns heute Abend. Er ist da, wo seine Gemeinde ist, egal wie klein, wie schwach sie versammelt ist. Auch bei diesen sieben Gemeinden in der Offenbarung waren gute Gemeinden und schlechte sozusagen Gemeinden. Aber er war da, Jesus war da und er stand in ihrer Mitte, stand zu ihnen und so ist er heute Abend hier. Und wir können erwarten, dass er zu uns redet. Wir wollen uns ja angucken in den nächsten 3 Wochen Jesus als König, Jesus als Priester und Prophet. Und wir haben das auch gerade schon gesungen in dem Lied, welch ein Freund ist unser Jesus, haben wir ja gesungen ganz am Ende. O, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Warum gerade diese 3, König, Priester und Prophet, warum machen wir das an diesen 3 Abenden? Also das hat nichts damit zu tun, dass das in dem Lied vorkommt, sondern dass das in dem Lied vorkommt, hat mit was viel Tieferem zu tun, nämlich dass das in der Bibel drin vorkommt. Gerade diese 3 Funktionen, Ämter von Jesus, die er hat, König, Priester und Prophet, sind 3 ganz besondere, die auch irgendwie zusammengehören. Heute Abend geht es darum, Jesus der König, aber ich möchte anfangen mit, warum dieses Jesus als König, Priester und Prophet? Wie passt das zusammen? Jesus, den nennen wir ja auch Jesus Christus, und hier die meisten im Raum kennen ja Jesus schon länger. Ich glaube, manche, die mit Jesus starten, die denken so, Jesus wäre der Vorname und Christus der Nachname. Ist natürlich nicht so, sondern Jesus war sein Name oder Jeschua eigentlich sein Name. Jesus ist das Vergriechlichte. Und Christus war sein Titel. Christus heißt, ist griechisch und heißt übersetzt der Gesalbte. Und genau das gleiche Wort kennen wir auch aus dem Hebräischen. Meschiach, also Messias, heißt auch der Gesalbte. Also es ist das gleiche Wort. Und immer war es klar, und die Menschen wussten das, als Jesus kam auf diese Welt, und es gibt ganz viele Referenzen dazu in der Bibel, er ist der Messias, er ist dieser Gesalbte, auf den Israel schon ganz lange gewartet hat. Und was hat es damit auf sich, mit diesem Gesalbten? Und dieser Gesalbte ist eigentlich ein Zusammenschluss von sozusagen 3 Ämtern, nämlich genau diesen 3 Ämtern, König, Priester und Prophet. Weil für diese 3 Ämter wurden im Alten Testament immer die Leute gesalbt. Wir wissen das vom König Saul, der erste König von Israel, von König David, die wurden beide gesalbt durch den Propheten Samuel. Da wurde Öl über ihren Kopf gegossen und damit wurden sie als Könige eingesetzt. Das heißt, sie waren gesalbt. Die Priester wurden gesalbt. Aaron, der erste Hohepriester in Exodus 29, wurde gesalbt. Ich weiß gar nicht mehr, ich meine, es wäre Mose, der ihn gesalbt hätte. Er wurde gesalbt. Und Propheten wurden gesalbt. Elisa wurde von Elia gesalbt und in sein Prophetenamt eingesetzt. Und von all diesen 3 Ämtern, also Könige, König, Priester und Prophet, deutet das Alte Testament hin auf einen großen König, auf einen großen Priester, auf einen großen Prophet, der kommen würde. Und die Juden vor 2000 Jahren hatten diese Erwartung. Wann kommt dieser große König, dieser große Priester, dieser große Prophet? Und das meinten sie, wenn sie damit wenn sie gewartet haben auf den Messias. Und das meinen sie noch heute damit. Wann kommt dieser große Messias? Wir wissen, er ist gekommen, nämlich in Jesus. Jesus ist der Messias, Jesus ist der Gesalbte und Jesus ist damit der große König, der große Priester und der große Prophet. Eine der ganz bekannten Stellen aus dem Alten Testament die von diesem Gesalbten redet, ist in Jesaja 61, die Verse 1 bis 3. Da steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott. Jesus selber hat diese Stelle vorgelesen in Lukas 4. Ich glaube, es war in Kapernaum in der Synagoge. Und dann machte er die Rolle zu und sagte: Hey, diese Schrift ist heute erfüllt vor euren Augen. Das heißt, er sagte: Hey, dieser Gesalbte, das bin ich. Ich bin der Messias, ich bin der König, ich bin der Priester und ich bin der Prophet. Und das meinen wir damit, wenn wir sagen, Jesus Christus, das meinen wir damit. Christus, er ist dieser Gesalbte, er ist unser König, er ist unser Priester und unser Prophet. Es gibt eine Schriftstelle, wir gehen heute Abend durch relativ viele Schriftstellen, ist ja eine Bibelarbeit, die all diese drei Ämter von Jesus in einer Stelle ausdrückt. Und das ist ganz am Anfang vom Hebräerbrief. Hebräerbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Ihr könnt gerne mal mitlesen und mal schauen, wo diese drei Ämter in diesem Text versteckt sind: der König, der Priester und Prophet. Ich lese: Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Da haben wir alles drei drin. Jesus, der Prophet, das heißt, Gott hat früher durch die Propheten gesprochen, aber jetzt am Ende der Tage hat er gesprochen durch seinen Sohn. Niemals hat Gott so klar, so offensichtlich gesprochen wie in Jesus Christus. Und dann der Priester. Er hat die Reinigung von den Sünden bewirkt. Das war der Job des Priesters. Der Priester ging Tag für Tag mehrmals in das Heiligtum herein, brachte Opfer da für die Vergebung der Sünden. Das hat Jesus getan. Einmal für allemal hat er die Reinigung von den Sünden bewirkt, steht hier in Vers 3. Und dann hat er sich zur Rechten der Majestät in der Höhe auf den Ehrenplatz gesetzt, auf den hocherhöhten Platz, und ist viel erhabener geworden als Engel, steht hier. Das ist der König, der erhöht ist. Und um diesen König soll es heute Abend gehen, dieser König, der lebt. Und es ist so wichtig, dass wir das uns immer wieder ins Gedächtnis rufen. Dieser Jesus, dieser Messias, der lebt. Und nur ein lebendiger Messias ist wirklich ein Messias, weil das war prophezeit über den Messias. Er würde sterben und wieder auferstehen. Und deshalb ist es so wichtig, zu glauben und zu wissen, Jesus lebt und er ist auferstanden. Jesus, der König, darum geht es heute Abend. Wie hat Gott sich das am Anfang gedacht mit König? Wo kommt dieses Konzept eigentlich her? Ganz am Anfang, in Genesis, in den ersten Kapiteln, da war die Welt noch in Ordnung. Gott rief die Wort in Existenz durch das Wort seiner Macht, schuf die Welt, schuf den Menschen. Und er schuf diese Welt wunderbar, als ein Ort der Gemeinschaft von Mensch und Gott. Als ein Ort, wo Gott regiert, wo Gott König ist und wo der Mensch regiert wird in Liebe und sich unterordnet, abhängig ist von seinem Schöpfer. Das war das, was Gott im Paradies wunderbar geschaffen hat. Eine, man könnte sagen, eine Theokratie. Ein Ort, wo Gott wirklich herrscht und ein Ort, wo der Mensch sich wirklich unterordnet aus Liebe. Und Das war ein guter Ort. Es war ein Ort, wo Friede war, wo Gemeinschaft mit Gott war, wo Freude war, wo Wachstum war. Aber wir wissen, was der Mensch daraus gemacht hat. Wir Menschen, wir sind zur Abhängigkeit geschaffen und wir sind nur komplett, wenn wir abhängig sind von Gott. Aber der Mensch wurde verführt, Adam und Eva wurden verführt. Die Schlange hat ihnen gesagt, hey, ihr braucht gar nicht von Gott abhängig zu sein, ihr könnt sogar noch größer sein als Gott. Und damit hat der Mensch sich über Gott gestellt und hat sozusagen gesagt, Gott, wir wollen nicht, dass du über uns herrschst, wir wollen selber herrschen, wir wollen nicht, dass du unser König bist. Und seit diesem Tag ist dieser Riss in dieser Welt und laufen die Dinge nicht mehr richtig, weil es einfach nicht mehr richtig ist. Der Mensch ist nicht mehr an seinem Platz als abhängiges Geschöpf von seinem Schöpfer. Und Gott ist nicht mehr als an dem Platz, als der, der angebetet wird, als dem, dem gehorcht wird. Nicht, dass er nicht im Regiment ist, aber wir Menschen haben uns entschieden, wir schaffen das selber mit dieser Welt. Und deshalb spürt jeder Mensch, der über diese Erde geht, irgendwas davon, dass diese Welt nicht mehr vollkommen ist, dass mit dieser Welt irgendwas Zerbrochenes ist. Ich glaube, selbst der größte, krasseste Atheist, wenn man ihm sagt, hey, aber mit dieser Welt, das stimmt doch irgendwas nicht. Da war doch mal was, da ist doch eine Leere in uns, nach der wir alle Sehnsucht haben. Ich glaube, selbst der krasseste Atheist muss das zugeben, dass die Dinge nicht so sind, wie sie eigentlich sein sollten. Die Bibel gibt uns die Antwort. Und so war Gottes Ziel, weil er gut ist und weil er liebt, immer von Anfang an, seitdem der Mensch gefallen ist, seine Herrschaft wiederherzustellen. Und das tut er nicht irgendwie, weil er, ich sag mal, selbstherrlich ist oder machtsüchtig ist, in dem Sinne, wie das bei uns Menschen so wäre, sondern das tut er, weil er weiß, erstens, weil es gebührt, er ist Gott, er ist der Schöpfer, ihm gebührt die Ehre. Und zweitens, weil er weiß, nur wenn der Mensch in dieser Stellung der Abhängigkeit von Gott ist, dann kann der Mensch auch wirklich Freude haben. Wenn Gott geehrt wird, wenn Gott herrscht, dann bekommt Gott die Ehre und wir bekommen die Freude. Dann sind die Dinge so, wie sie sein sollen. Wir Menschen, wir sind zur Abhängigkeit geschaffen. Und jeder, der sagt, ich lebe nur für mich allein, ich bin mein eigener Herr, ist trotzdem irgendwo gebunden, wenn man mal tiefer hineinleuchtet in sein Leben. Irgendwas bindet uns immer. Die Frage ist, was? Also, der Mensch, Adam, er wollte selbst König werden und gab damit sich selbst und Satan die Herrschaft über diese Welt. Aber direkt am Anfang, und das ist wunderbar, direkt am Anfang hat Gott gesagt, hey, ich werde das nicht zulassen, dass Satan und dass das Böse das letzte Wort hat, sondern direkt am Anfang, 1. Mose 3, Vers 15, prophezeit Gott und sagt zur Schlange, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Das heißt, hier schon ganz am Anfang in der Schrift steht drin, eines Tages wird jemand kommen aus dem Samen, Nachfahre der Menschen, und er wird dieser Schlange, dem Satan, den Kopf zermalmen und ihm wird die Ferse zermalmen werden. Und das ist die erste Prophetie, die erste Hinführung auf Jesus Christus, der als Mensch kam auf diese Erde und den Satan vernichtet hat. In der Zwischenzeit ist aber ganz interessant, wie Gott das gemacht hat. Wie schreibt Gott Geschichte mit dieser Welt? Wie kommt er zu dem Ziel, dass er wieder König wird über diese Welt? Und das ist total interessant zu sehen, wenn man sich das mal so aus der Ferne anguckt, wie Gott das gemacht hat, dass Israel wieder zum Königreich wurde. Weil letztendlich, komme ich gleich später noch drauf, Jesus war ja Jude und er ist eigentlich der echte König der Juden. Und im Neuen Testament wird das immer wieder gesagt, er ist der König. Und zum Beispiel Matthäus fängt sein Evangelium an, damit eine ganz, ganz lange Familiengeschichte so zu machen von Jesus, dass die auch auf unter anderem auf David zurückgeht, um zu zeigen, hey, dieser Jesus, das ist der rechtmäßige Erbe auf den Thron, das ist der echte König der Juden. Aber ich habe vorgegriffen, wie hat Gott das geschafft, sozusagen diese ein König für Israel überhaupt zu installieren? Und ich finde das total spannend, weil es zeigt, wie Gott Geschichte schreibt mit dieser Welt und wie Gott auf krummen Linien gerade schreibt. Und es ist so wunderbar in der Weltgeschichte auch das Handeln des mächtigen Gottes inmitten unserer Sünde, inmitten unserer Kaputtheit zu sehen. Gott hat dann ja in Abraham berufen, auserwählt, dass seine Nachkommen, also Israel, sein eigenes Volk sein würden. Und er hat gesagt, das soll mein Volk sein, ich will dieses Volk besitzen, sie sollen mir sein, ein Königtum von Priester in 2. Mose. Und Gott hat eigentlich gesagt, dieses Israel, da will ich das wiederherstellen, dass ich wieder König bin über dieses Volk. Das nehme ich sozusagen als Miniaturmodell aus der Welt raus und an diesem Israel, an dem werde ich handeln und an dem will ich wieder König sein und zeigen, wie das ist, wenn ich König bin über ein Volk. Und am Anfang war das so, Gott hat dieses Volk geleitet aus Ägypten, also oder erstmal nach Ägypten, aber dann aus Ägypten rausgebracht, nach Israel reingebracht. Und es ist ganz interessant, schon in 5. Mose 17 gibt Mose ein Gesetz, nämlich das Königsgesetz, 5. Mose 17, obwohl es gar keinen König gab in Israel und das eigentlich auch nicht vorgesehen war, sondern es war eigentlich vorgesehen, Gott soll König sein, das war klar. Und trotzdem, wir wissen heute, weil Gott schon wusste, dass es später kommen würde, gibt Gott dem Mose hier das Königsgesetz. Und das steht in 5. Mose 17, Vers 14. Da steht, wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt und es in Besitz genommen hast und darin wohnst und sagst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Nationen, die rings um mich her sind, dann sollst du nur den König über dich setzen, den der Herr dein Gott erwählen wird. Aus der Mitte deiner Brüder sollst du einen König über dich setzen. Du sollst nicht einen Ausländer über dich setzen, der nicht dein Bruder ist. Nur soll er sich nicht viele Pferde anschaffen und er soll das Volk nicht nach Ägypten zurückführen, um sich noch mehr Pferde anzuschaffen, denn der Herr hat euch gesagt, ihr sollt nie wieder auf diesem Weg zurückkehren. Und er soll sich nicht viele Frauen anschaffen, damit sein Herz sich nicht von Gott abwendet. Auch Silber und Gold soll er sich nicht übermäßig anschaffen. Dann in Vers 20, und sein Herz soll sich nicht erheben über seine Brüder. Das war das Gesetz, was Gott für einen König gegeben hat, den er eigentlich gar nicht wollte und der auch noch gar nicht da war. Wie kam es dann, dass Israel zu einer Monarchie wurde, zum Volk, was einen König hatte? Es ging dann weiter, Israel kam dann nach Israel, in ihr Land. Und dort, wissen wir, wurde es erst geleitet von den Richtern. Aber irgendwann war dann zur Zeit Samuels, war Samuel Richter. Und Samuel hatte 2 Söhne und die Söhne gingen nicht auf seinen Wegen, heißt das. Also die haben krumme Dinger gedreht. Und die Leute, die Ältesten von Israel, haben gesehen, so hey, wenn das jetzt unsere nächsten Leiter werden, hier, das wird den Bach runtergehen. Und dann haben sie sich umgeguckt, genau wie Gott prophezeit hat in dem Gesetz, und gesehen, oh, all die Völker um uns rum, die haben ja auch einen König. Wir wollen auch so einen Menschen haben, an den wir uns wenden können. Wir wollen auch so einen König haben. Und das Volk fordert von Samuel und sagt, hey, setz einen König über uns ein. Bitte salbe jemand zum König. Samuel weiß, worum es eigentlich geht, nämlich dass das Volk damit letztendlich Gott verwirft. Und Samuel warnt das Volk in 1. Samuel 11 und warnt das Volk und sagt, hey, mach das nicht. ihr verwerft Gott und setzt Menschen über euch ein. Macht das nicht. Es ist böse, es ist eine böse Sache, die ihr da tut. Und später in seiner Abschiedsrede sagt er das nochmal, als sie das schon gemacht haben. Hey, das war böse, was ihr da gemacht habt. Und das ist das Interessante. Obwohl das böse war in den Augen Gottes, lässt er es zu und gibt dem Volk seinen Willen. Er setzt diesen König ein, König Saul, und dann später König David, und öffnet eine Segenslinie damit letztendlich, durch die der Messias gekommen ist. Sogar durch menschliche Rebellion, durch Menschen, die gesagt haben, Gott, wir wollen dich nicht, wir wollen, dass ein Mensch König ist über uns, schafft Gott es, Geschichte zu schreiben, um letztendlich sich selber wieder als König zu erhöhen und Jesus Christus als König einzusetzen. Denn letztendlich hat Gott dann versprochen, David, also dem zweiten König von Israel, ihm versprochen, dass sein Thron auf ewig sein wird. Und Israel muss sich fragen, wie kann es sein, dass dieser Thron auf ewig sein wird? Gerade zur Zeit von Jesus saß niemand mehr auf dem Thron aus der Familie von David. Nur noch Herodes, der war nicht aus dieser Familie. Die Leute müssen sich gefragt haben, wie kann das sein? So. Aber Gott hat es geschafft, Jesus auf den Thron zu setzen. Und das finde ich unglaublich beruhigend zu wissen, Gott steht über der Weltgeschichte. Selbst in menschlicher Rebellion, selbst wenn alles drunter und drüber geht, kommt Gott zum Ziel, gebraucht menschliche Sünde, menschliche Unvollkommenheit und kommt mitten in unserem Chaos zum Ziel. Er kann auf krummen Linien gerade schreiben, auch in unserem persönlichen Leben. Und dieser kommende König wurde immer wieder angekündigt im Alten Testament. Ganz, ganz teilweise detaillierte Sachen. Micha wird angekündigt, dass er aus Bethlehem kommt, dass er von den Tagen der Ewigkeit her ist, also dass er nicht einfach nur ein König ist, der irgendwann geboren ist wie ein Mensch, sondern Mensch und Gott. Das Jesaja 9 sagt, er wird geboren als Kind und wird aber herrschen in Ewigkeit, wird Frieden bringen. Und so wussten die Juden, dieser König würde kommen. Und Jesus hat alle diese detaillierten, kleinen Prophetien erfüllt und hat sich als König hingesetzt. Und heute ist er König und er herrscht und wir als seine Gemeinde sind die Auserwählten in dieser Welt, die das schon wissen dürfen. Das ist ein riesen Privileg. Wir dürfen schon wissen, Geschichte ist geschrieben. Geschichte ist beschlossen. Jesus Christus sitzt auf dem Thron. Es dauert nicht mehr lange, dann wird das die ganze Welt erkennen. Jedes Knie wird sich beugen vor ihm, jede Zunge bekennen, dass er eingesetzt ist von Gott, dass er König ist. Aber wir dürfen das heute schon wissen. Es ist ein riesen Privileg, zu seiner Gemeinde gehören zu dürfen. Wie übt Jesus seine Herrschaft aus? Was ist er für ein König? Was macht ihn